Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Episode Nummer 32. Wir haben Mittwoch, den 2. Dezember 2020. Wir nehmen auf gegen 21:45 am Abend. Und mit dabei sind, wie in jeder Woche, Silas Borowi
und Albrecht Köhler aus Grünheide. Einen schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern und auch dir, mein lieber Albrecht. Wir haben in dieser Woche eine leicht verkürzte Fassung unseres Podcasts angepeilt, einfach weil wir in der letzten Episode maßlos übertrieben haben.
Na, wir sind da sehr ins Gespräch gekommen. Das war eigentlich auch ganz schön.
Ja, das schön war es, keine Frage, aber entsprechend holen wir das heute wieder rein. Wir kürzen ein bisschen hinten ein. Das wird vielleicht dem ein oder anderen unserer Hörerinnen und Hörern auch entgegenkommen, da ja zwischendurch auch mal so ein kompakteres Format gefordert wurde. Aber hey. Wir probieren gleichzeitig auch eine neue Strukturierung von Pad aus und hoffen, dass wir uns nicht zu sehr verhaspeln hier in der neuen Struktur. Demnach würden wir dann aber jetzt munter einsteigen ins Thema Raumfahrt.
Genau. Und über das Thema, was ich hier zuerst sehe, haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gesprochen. Es geht darum, dass wir, oder dass gefordert wurde, dass ein Weltraumbahnhof etabliert wird in Deutschland und das in der Ostsee. Und die IHK Nord fordert nun auch, dass da weiter dran gefeilt wird an einem Weltraumbahnhof.
Ja, ich weiß nicht, ich habe es jetzt auch mehr so in unserer Rolle als Chronisten der größeren Raumfahrt-News gesehen. Ich denke, die Forderung der IHK bedeutet jetzt noch nicht, dass dieses Projekt sich in irgendeiner Form mehr oder weniger manifestiert hat. Aber ich finde es spannend, dass es dann auch hier durchaus Interessensgruppen gibt, die da weiter in die Richtung pushen wollen. Und meine Güte, vielleicht könnte das dann auch was werden, was dieses gesamte etwas angekratzte Ariane-Konstrukt dann auf Dauer durch, weiß ich nicht, kleinere Startvehikel, durch kleinere Raketen auch auf einen neuen Weg bringen könnte. Ne?
Ja, wobei man natürlich die Nutzlasten, die mit der Ariane transportiert werden, mit so einem kleineren Bahnhof und kleineren Raketen jetzt auch nicht in den Weltraum bekommen werden wird.
Ja gut, nur da, ich weiß nicht, ob man da dann in gewisser Weise auch anfangen müsste, marktwirtschaftlich zu denken, zu sagen, gut, dann verkaufe ich das eben irgendwie in die kasachische Steppe oder an Roskosmos oder ich verteile das an SpaceX irgendwie. Das haben wir jetzt beim letzten Mal ja auch gesehen, dass eben der Sentinel-Satellit, der ja auch eben Teil und der ganzen ESA ist mit der Falcon 9 hochgegangen ist, also nicht explodiert, sondern in den Orbit befördert wurde. Und von daher, ja, meine Güte, vielleicht kann man da nochmal den Haushalt umstrukturieren und dann geballt irgendwie mit Innovation in so einen Smallset-Bereich gehen oder sowas. Vielleicht findet man da eine Lücke, die man sinnvoll füllen kann. Weil ich weiß auch nicht, selbst wenn die Vega-Rakete dann jetzt irgendwann mal fertig ist, wie wirtschaftlich sinnvoll die dann noch ist, wenn die Chinesen oder auch die Roskosmos, die Russen jetzt anfangen, sowas wie wiederverwendbare Raketen, da ist man irgendwie, glaube ich, ich habe immer das Gefühl, so einen Schritt hinterher zu sein mit den Raketen.
Ne? Ja, das stimmt schon. Ganz interessant war in der Nachricht noch, dass, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass OHB, die ja in Bremen sitzen, auch an einer Tochterfirma Rocket Factory Augsburg in einem Microlauncher arbeiten und der soll das erste Mal 2022 abheben.
Mit dem OHB wollte ich auch immer mal Kontakt aufnehmen, weil der Vorsitzende, der Herr Carsten Borowi, vielleicht, also er ist zumindest, er hat einen Twitter-Händel, aber er hat nicht mehr drauf geantwortet irgendwie und keine Ahnung.
Da war doch was, das hattest du mal erzählt.
Ja, vielleicht reicht das ja. Vielleicht reicht das ja only for the laughter quasi, sich da mal hinzuwenden. Ja. Gut, mein Lieber, wollen wir von da aus rüberspringen zum nächsten Thema in dem Blog?
Na klar. Ich hätte zudem jetzt nichts weiter hinzuzufügen.
Okay, gut. Mir ist untergekommen nochmal ein Beitrag im Heiser-Magazin zu möglichem Konfliktpotenzial, das daraus erwächst, dass es auf dem Mond zu wenig oder nur begrenzte Rohstoffe gibt. Das Ganze stützt sich wohl auf eine Studie, deren erster Teil jetzt veröffentlicht wurde, wo einfach mal so eine Bestandsaufnahme gemacht wird. Und insbesondere, das fand ich eine sehr schöne Dimension, nicht nur geschaut wird, was haben wir an materiellen Ressourcen auf dem Mond, die möglicherweise begrenzt sein könnten und dazu führen könnten, dass sich eben Staaten oder Unternehmen oder Raumfahrtprogramme da in Konkurrenz begeben, sondern sowas ganz Triviales wie Standorte auf dem Mond, Landezonen, an denen ausreichend Stunden an Sonnenlicht verfügbar sind. Und das wirklich dann auch als Ressource einfaktorisiert, ist dann halt Teil der Studie. Und ich fand das sehr schön, weil das so ein bisschen so ein Rückgriff auf das ist, was wir schon mal berichtet hatten über diesen Artikel von Frank Wunderlich-Pfeiffer, wo es um die Artemis Accords ging und dass die USA jetzt quasi so durchs Hintertürchen irgendwie versuchen, sich aus diesem Weltraumvertrag, was die Ressourcen angeht, herauszulösen. Und aber ich fand es spannend, auch mal so einfach die Perspektive aufzumachen, dass Licht auf dem Mond ja zum Betrieb von irgendwelchen Solarpanels auch keine zu unterschätzende Ressource dann ist. Ne?
Ja. Ist sicherlich die einfachere Form, Energie dann auch zu gewinnen, aber wenn ich daran denke, dass die Mars Rover teilweise auch mit radioaktivem Material da durch die Gegend fahren, um dann auch Energie zu produzieren, ist das, glaube ich, zumindest schränkt das aus meiner Sicht jetzt nicht die An- oder das Landen an bestimmten Orten auf dem Mond ein oder limitiert das nicht oder macht es nicht davon abhängig, wie stark da jetzt das Licht einfällt, sondern man würde dann auf andere Technologien umschwenken, um da Energie zu produzieren, denke ich mal so.
Ja, aber wir dürfen halt nicht vergessen, hier geht es ja auch in der Studie geht es ja so um eine um Ressourcen für Projekte wie Artemis, also eine dauerhafte Präsenz des Menschen auf dem Mond. Und so viel spaltbares oder radioaktives Material mit in den Orbit zu befördern, dass du da tatsächlich eine Mondbasis von befeuern kannst. Ich glaube, das machen wir aus dem gleichen Grund nicht, warum wir kein Atommüll in die Sonne schießen. Ne? Also das, denke, da sind andere Größenordnungen irgendwie dann verantwortlich, die das unter Umständen nicht so intelligent machen, also nicht so sinnvoll machen da dann, ne? Also ich glaube, Solar ist schon irgendwie Wahl Nummer eins, ne? Das ist einfach, das ist billig und natürlich, Ingenuity kennt keine Grenzen, also wenn da dann alle Fleckchen belegt sind und nur noch irgendwelche dunklen Krater übrig sind, auch da wird man dann auf Ideen kommen vielleicht. Aber grundsätzlich die Idee, das als Ressource zu sehen, das fand ich einfach sehr spannend. Es ist ja auch noch nicht so weit.
Ja.
Ne? Es ist ja einfach noch nicht so weit.
Aber es gibt auf jeden Fall einen schönen Gedankenanstoß, mal darüber nachzudenken, wo dann Ressourcen liegen und welche Limitierungen sich daraus ergeben.
Ja. Also auch auf dem Mond gilt Lage, Lage, Lage. das Ganze wurde als Research Paper veröffentlicht. Den Link zur Royal Society, wo das veröffentlicht wurde, haben wir euch mit in die Shownotes gepackt, ebenso wie den Artikel der Heise. Ich sehe hier noch was du mit reingeschmissen hast. Und zwar wollten wir einmal kurz über Arecibo sprechen. Und da hattest du schon während der Pre-Show gesagt, da hattest du immer noch so einen geflügelten Begriff selbst im Ohr vor einiger Zeit, auf den du selbst gestoßen bist.
Ja, genau. Ich hatte vorhin darüber nachgedacht, woher ich Arecibo eigentlich kenne und wie ich damit in Kontakt gekommen bin. Es gab vor etlichen Jahren mal habe ich auf dem Rechner gehabt, SETI at Home. Und SETI at Home ist eine Software der NASA, die dann an einzelne Rechner Datenpakete gesendet haben, die dann von noch verfügbarer Prozessorkapazität verarbeitet wurden, um daraus Zeichen von von Außerirdischen irgendwie herauszufiltern oder halt Signale aus dem All herauszufiltern, die irgendwelche Anomalien sein könnten. Und da habe ich mich daran erinnert, dass die auch mit Daten vom Arecibo-Radioteleskop gearbeitet haben.
Ja.
Und dieses große Radioteleskop ist nun leider, und das werden aber einige wahrscheinlich schon mitbekommen haben, komplett zerstört. Und lohnt sich überhaupt nicht mehr, da überhaupt noch Geld reinzustecken, um das wieder aufzubauen.
Genau.
Und das ist jetzt, in den 50er Jahren, seit den 50er Jahren wird es betrieben, sind also schon 70 Jahre. Das ist schon eine ordentlich lange Zeit.
Ja.
Also.
Trotzdem ist es halt auch insofern schade, dass es mit Sicherheit eine gewisse Strahlungskraft, also eine gewisse Inspiration auch so in die Welt getragen hat, wenn ich überlege, dass ja auch etliche Filme das Teleskop als Kulisse genutzt haben. Nicht zuletzt irgendwie James Bond, der da dann ja auch irgendwie mal drauf rumklettern durfte und sowas. Ne? Und es ist auch trotz des Alters das zweitgrößte Radioteleskop gewesen. Und es gab ja nur noch ein noch größeres, das in China, das hatten wir, glaube ich, bei der letzten Sendung, glaube ich, schon gesagt, ne? Dass das noch größere in China steht, aber man weiß halt nicht, wie stark jetzt auch so ein Informationsfluss oder ein Wissenschafts-, also wie gut ist der Zugriff der wissenschaftlichen Community auf ein Radioteleskop, das in China steht. Und entsprechend ist das natürlich jammerschade für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die davon betroffen sind, da jetzt nicht weiter forschen zu können. Ne?
Mhm.
Also ich habe es so wahrgenommen, dass auch das jetzt nicht einfach nur, ja, meine Güte, war sowieso alt, wir bauen ein neues, ist nicht schlimm. Ne, sondern schon so, dass es für einiges Rumoren in der Radioteleskop-Community, wenn man das so sagen darf, gesorgt hat dann auch.
Ne? Interessiert hätte mich mal, da komme ich jetzt erst drauf, was das Teleskop eigentlich für Errungenschaften in den 70 Jahren hervorgebracht hat. Das hätte mich mal interessiert. Das wundert mich, dass ich da keinen Artikel dazu gelesen habe. Das wäre ja so das Naheliegendste, auch mal zu zeigen, was in den 70 Jahren eigentlich für interessante Daten da auch zustande gebracht wurden.
Mhm.
Vielleicht kommt das ja noch. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Einfach um mal zu sehen, ob diese Investition, die man da getätigt hat, sich letzten Endes auch gelohnt hat.
Ja, das stimmt.
Also klar, wissenschaftlich werden sich damit sehr viele Leute auch auseinandergesetzt haben und da wird man zu vielen Erkenntnissen sicherlich gekommen sein.
Ja.
Aber ob man jetzt mal interessante Anomalien festgestellt hat, die jetzt abseits von dem normalen Grundrauschen aus dem All oder auch von dem Rauschen der Erde stammen.
Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einfach mal fix nebenbei gegoogelt, Arecibo Observatory Accomplishments und da ist jetzt zum Beispiel 1965 der erste Eintrag, dass die Rotationsgeschwindigkeit von Merkur bestimmt wurde. Vorher angenommen mit 88 Tagen konnte diese spezifiziert werden auf 59 Tage.
Oh.
Und
das ist aber ein ordentlicher Unterschied.
Ja, und das deutet dann vielleicht auch so die Tragweite an irgendwie, ne? Also dass man damals dann über Beobachtung, also ist der, oh Moment, einmal kurz nochmal gucken, ist der, nee, Rotation Rate. Ist ja nicht der Umlauf, nicht der Orbit.
Sondern die
genau.
Die eigene Achse, die Rotation.
Genau. Und was haben wir hier noch?
Krass.
Atmosphärische Beobachtung ist jetzt von 2012 eins der letzten, dass man sich angeschaut hat, wie ist die chemische Zusammensetzung unserer oberen Luftschichten. Und hier wurden dann Modelle entwickelt, um dünne Schichten neutral geladener Metallionen in der Atmosphäre nachzuweisen zum Beispiel. Und ja, Brown's Dwarfs, also kleine also Zwergsterne und alles mögliche. Also es gibt eine lange Liste hier.
Okay.
Also es wird schon so sein, wobei 2012 der letzte Eintrag ist, dass die letzten Sachen jetzt wahrscheinlich auch gelaufen sein werden dann. Ne?
Mhm.
Ja, Aber trotzdem, Radioteleskop, du hattest gesagt, diese Berechnung, dieses SETI at home, ich kenne das ähnlich verteiltes Rechnen zum Beispiel von Folding at home, FAH, das ist auch so ein Client, wo man sich Proteine auf den Computer laden kann und wo dann mögliche Faltungen von diesen Proteinen berechnet werden.
Ach cool, okay, das kenne ich nicht.
Da gibt es auch nochmal, ach Gott, ich bräuchte nochmal so einen Technik, also so einen Technologie-Nerd-Podcast wieder, also Google hat jetzt es gibt immer so eine Konferenz von Biochemikern, die eben neue Wege suchen, diese Faltungen möglichst effizient zu machen. Also kurzer Exkurs. Und aktuell macht man das tatsächlich in Handarbeit, dass man mit Mikroskop-Analysen hergeht. Also ne, diese richtig fancy Mikroskope, nicht die optischen.
Elektronenstrahl.
Ja, noch komischer irgendwie irgendwas stickstoffgekühltes war es, glaube ich. Und man guckt dann wirklich drauf und versucht Atome im dreidimensionalen Raum zu verorten und die dann quasi wie in so einem 3D-Modell von Hand zu setzen. Und es gab jetzt tatsächlich, das ist jetzt auch in dieser Woche passiert, dass Google eben mit dieser Go KI, also dieser, die auch AlphaGo, diese AlphaGo-KI, auch dieses Alpha-Netz hat jetzt dazu beigetragen, eine sehr gute Annäherung für viele, viele, viele von diesen Fällen zu finden, die waren tatsächlich akkurater als die von Hand gemachten. Und verteiltes Rechnen lebt halt auch dann von sowas. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es eben ein Radioteleskop war, wo man viel dran rumrechnen kann, im Gegensatz zu optischen Teleskopen. Kommen wir angesichts der Zeit zum nächsten Thema. Wir bleiben noch innerhalb der Raumfahrt, aber springen einmal rüber zu unseren lieben Freunden von SpaceX. Da ist nicht allzu viel passiert. Es hätte aber heute was passieren sollen. Tut's aber nicht. Klär uns auf.
Ja. Es hätte mal wieder einen Static-Fire-Test geben sollen vom Starship. Wir warten ja alle sehnsüchtig darauf, dass wir diesen 15-Kilometer-Hop entdecken können oder beobachten können, aber der ist jetzt wahrscheinlich nochmal verschoben worden auf Freitag, wie man das bei Everyday Astronaut lesen konnte. Zumindest gibt es da ja auch ein paar HOTAMs, ne? Oder NOTAMs.
Ja.
Aber ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob die jetzt vom Freitag sprechen oder von einem anderen Tag. Das wollte ich eigentlich nochmal nachgucken vorhin, aber habe ich nicht geschafft.
Also
weil Everyday Astronaut hat jetzt nur davon gesprochen, dass am Freitag wahrscheinlich das dann stattfinden wird.
Genau, also das ist ja immer so die Sache, man kann nicht reingucken ins Unternehmen und weil das kein offizieller Start ist, gibt es halt keine offiziellen Notizen, wann es dann tatsächlich stattfindet. Und genau, du sagst es schon richtig, es sind hier diese NOTAM-Updates for SpaceX, die letztlich so die besten Indizien darstellen. Und es ist so ein bisschen Kaffeesatzlesen mit Sicherheit, aber aktuell wird angenommen, dass es Freitag ist und wenn Tim das annimmt, dann würde ich dem eine hohe Probabilität beimessen. Wir haben gerade schon gescherzt, dass das womöglich dann während unserer kleinen Zoom-Party mit den Kolleginnen und Kollegen vom Audio-Cortex oder den im Audio-Cortex versammelten Kolleginnen und Kollegen stattfinden könnte. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, in der letzten Woche, war jetzt auch die letzte Woche, ne? Ist ein Sci-Fi und Futurism und Cyberpunk Podcast-Verzeichnis neu gestartet, ist so ein Hobbyprojekt einer ominösen künstlichen Intelligenz und schaut da gerne mal rein. Ich packe auch einen Link gerne in die Shownotes und mal gucken. Wie gesagt, Freitag ist
Ist das eigentlich live?
Was denn?
Na dann am Freitag die Party, die Zoom-Party.
Ja, unsere Zoom-Party ist live.
Ah ja.
Na?
Interessant.
Genau.
Muss ich mich benehmen.
Ja, wir wollen uns nicht total blamieren. Ist ja schon nett, dass wir gefragt wurden, ob wir kommen.
Ja. Ich stelle mir gerade vor, voll alkoholisiert am Rechner sitzend an der Party versuchen teilzunehmen.
Nein, das machen wir nicht.
Nein.
Nein, das haben wir auch noch nie gemacht. Wir haben noch nie unter Drogeneinfluss gepodcastet.
Das stimmt. Das wird auch so bleiben.
Das wird auch so bleiben, genau.
Genau, und
Freitag.
Wir haben, ja, Freitag, genau. Wir haben ja letzte Woche, wir haben ja letzte Woche dann auch schon ein bisschen spekuliert, na, eigentlich kann das jetzt auch noch nicht Montag, Dienstag, Mittwoch stattfinden, ja, weil er Elon Musk ja nach wie vor in Berlin hier rumeiert. Ich weiß gar nicht, was der heute macht.
Und du sagst, er ist noch, ne?
Ja, ja. Also zumindest gehen die Flugdaten davon aus. Ja. Oder kann man aufgrund der Flugdaten davon ausgehen, dass er noch in Berlin ist. Sein Flieger steht zumindest noch hier.
Wenn das nicht ein langer Roadtrip wird, dann...
Ja, das hört sich immer so übelst nach Stalken an, aber ist es ja auch eigentlich.
Ist es ja auch.
Ja.
Also wie nennt man das? Besorgter Bürger nennt das ein Kollege. Ja, genau. Des Polizist, der nennt das immer besorgter Bürger ist das.
Ja, aber wenn man daraus halt auch bestimmte Dinge ableiten kann, dann ist das halt schon irgendwo eine Relevanz, die eigentlich mit der Person Musk, also seinem persönlichen Leben jetzt auch nichts zu tun hat.
Nee, richtig, ja.
Aber man kann dann halt überlegen, okay, wenn er jetzt nach Hause fliegt, dann hat er vielleicht noch 8 Stunden, dann könnte er den Flug auf jeden Fall von seinem Spaceship beobachten.
Ja, vielleicht ja
vorher,
sogar aus
vorher
dem Jet.
Wird nichts stattfinden. Ja, das weiß ich nicht.
Auf Augenhöhe ist das ja gewissermaßen.
Ja.
15 Kilometer, ja, doch.
Na, krass wäre es schon. Ja, genau. Also er befindet sich noch in Berlin und das, denke ich, hält auch alle davon ab, bei SpaceX jetzt einfach mal die Rakete zu starten.
Ja, ich würde jetzt auch einfach mal annehmen, das hatten wir ja, wir wurden ja auch bei Twitter einmal kurz angeschriebst, ob das denn wirklich so die Bedeutung ist, ob Elon jetzt dabei ist oder nicht. Aber da muss ich schon sagen, jetzt auch vor dem Hintergrund, vor dem, was wie stark Elon einfach in sein Unternehmen involviert ist, da gehört das dann halt einfach dazu.
Genau. Ja. Ja. Und ich meine, das ist halt nicht irgendwie das 15. Mal, dass das Ding startet, 15 Kilometer, sondern es ist halt das allererste Mal.
Ja.
Das sollte man sich als Chef von SpaceX dann natürlich auch nicht entgehen lassen.
Ja.
Das sollte man mit eigenen Augen betrachten.
Genau.
Also wird er auch, bin ich mir sehr sicher.
Ich denke auch.
Jo.
Gut, dann
können wir ja vielleicht dazu übergehen, was er jetzt eigentlich hier überhaupt in Berlin macht. Das würde ja thematisch ganz
das
gut
passt
passen.
Optimal. Das ist voll der gute Segway. Dann, Elon, wann ist er gelandet?
Oh, gelandet ist er am Montag.
Ich meine auch, ne? Aber Montag, ne?
Vormittag. Ja. Montag, 9.35 Uhr so.
Oh Mann. Ja, das hätten wir vielleicht nicht so. Also wir hätten vielleicht nicht offenbaren sollen, dass wir es so genau wissen. wir hatten in der letzten Woche bereits angekündigt, dass Elon höchstwahrscheinlich den Springer Award persönlich entgegennehmen wird und das hat sich dann auch so bewahrheitet. Und das ist eben auch der Grund, warum er aufgetaucht ist in Berlin und die Springer Award-Verleihung war wahrscheinlich dann auch in Berlin selbst, ne?
Genau, im Axel Springer Haus, richtig. Und der Axel Springer Award ist eine jährlich vergebene Auszeichnung an herausragende Persönlichkeiten, die irgendwie außergewöhnlich innovativ sind, neue Märkte schaffen und Märkte verändern, Kultur formen und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Das ist so der Aufhänger von dem Axel Springer Award. Der wurde jetzt auch schon einige Male vergeben seit 2016. Mhm. Der erste war an Mark Zuckerberg vergeben worden. Timothy Berners-Lee, der WWW-Erfinder, Jeff Bezos, Shoshana Zuboff und jetzt dieses Jahr Elon Musk. Mhm. Genau. Und ich fand das eigentlich eine ganz gelungene Veranstaltung. Wie war doch das Motto? Verdammte Axt, irgendwas mit Mars, Mission to Mars.
Mission to Mars, achso, das meinst du ja.
Genau, und du meintest, das hatte ich gar nicht so mitbekommen, dass die auch noch eine Talkrunde hatten mit mehreren CEOs vor der ganzen Veranstaltung. Ne?
Ja, wobei ich, so wie ich das jetzt, also ich hab das eine gesehen, ich habe die Talkrunde mit den CEOs gesehen und du hast das andere gesehen, nämlich dieses Mission to Mars Veranstaltung. Und ich muss sagen, so vom Also beides hatte mit Sicherheit seine interessanten Informationen, aber das Format ist mit Sicherheit das Spannendere, was du gesehen hast, nämlich dieses Mission to Mars Schnipselchen. Schnipselchen ist gut, das ist 1 Stunde und 10 lang. Mhm. Also nehmt euch Zeit, wenn ne, haut euch auf die Couch, Tüte Chips dabei und isst.
Also das würde ich würde es nicht nochmal machen. Also ich meine,
ja, aber das
war ganz cool gemacht. Die haben da halt in einem Raum gesessen und haben so waren so versetzt in ein Starship und sind dann da durchs Weltall geflogen oder gestartet von der Erde durchs Weltall geflogen, auf dem Mars gelandet. Und zwischendurch haben sie halt ein paar Stationen gemacht, Pause gemacht und haben halt miteinander gequatscht. Aber so ein bisschen war so ein bisschen, sagen viele bei YouTube auch, dass es ein bisschen cringe war, awkward teilweise. Ja, und am Anfang sind da halt zwei Astronauten zu so einem Bildschirm gelaufen
und haben dann auf diesem
Bildschirm, hast du das gesehen?
Ja,
und die
das
dann
ich
auf ihrem auf dem Bildschirm von diesem ja von diesem Spaceship
Mockup
Starship Mockup genau Bildschirm da drin rumgetippt haben, obwohl da nichts dran passiert ist und so, also es war ein bisschen eigenartig, aber sonst so die Aufmachung war eigentlich ganz geil.
Ja, ich meinte auch eher den Interviewpart.
Ja,
das war halt wieder ein One-on-One-Interview und ich glaube, dass Elon da einfach sehr viel besser zur Geltung kommt, als in dem Teil, den ich geschaut hatte in diesem Talk. Das waren nämlich CEOs anderer Unternehmen. In Erinnerung geblieben ist mir der CEO von Philip Morris, das hier Zigarettenmarke. die dann da gesessen haben und wie heißt der WeShare, WeDrive, so ein Carsharing-Dienst.
Okay.
Und die saßen dann halt so in so einer Runde und dann war wirklich so, ja, Mr. Musk, wir sind dieses und jenes Unternehmen und was würden Sie uns raten? Wir haben dieses und jenes haben wir so vor Augen irgendwie. Also so ein bisschen okay, ist das üblich, dass man das in CEO-Kreisen so Veranstaltungen macht, wo man sich dann hinsetzt und dann quasi
Therapiestunde.
Ja, und dann wirklich, also Mr. Musk, ne? Also dann wirklich so Fragen direkt an ihn gestellt, wie sie das eigene Unternehmen verbessern können, wo ich mir so denke, okay, das war dann auch so ein bisschen cringy teilweise, wo sich dann dieser Philip Morris CEO, weil er jetzt in batteriebetriebene Geräte für den Haushalt und den Garten investiert hat, dann sich gleichstellt mit Teslas Batterieplattform. So nach dem Motto, wir beide brauchen Akkus, wir sind Brüder im Geiste. Kannst mir nicht mal einen Tipp geben? So, das war so. Ja, entsprechend war das Level des Talks einfach nicht sehr tiefgründig, nicht sehr persönlich, sondern nichtsdestotrotz, weiß ich nicht, ist das einige, DHL-Tochter war es, glaube ich, die für die Großlogistik an Flughäfen und sowas verantwortlich ist, der hat tatsächlich die spannendste Frage gestellt, als dann in die Richtung ging mit elektrischen Flugzeugen. Und das war so auch, das, was ich so mitgenommen habe aus dem Talk. Dass Elon elektrische Flugzeuge immer noch nicht abgeschrieben hat.
Ja, also es macht so ein bisschen auch man hat so das Gefühl, diese Unternehmen wollen sich dann halt aufgrund dessen, dass Musk da ist, irgendwie profilieren oder zeigen und hervortun und irgendwie so zeigen, Mensch, guck mal, wir stehen mit Musk in engem Kontakt und so. Das irgendwie mag ich nicht. Ist nicht so mein Ding.
Ich muss halt auch einfach gestehen, jetzt wo du das gerade sagtest, ich weiß gar nicht so richtig, wie das dazu kam. Also ob die vielleicht, gehören die vielleicht zur Jury? Ist das so ein Award, der aus Unternehmerkreisen gewählt wird? Da, also irgendwie muss es ja dazu kommen, dass eben diese CEOs, die sich jetzt letztlich dann in diese Talkrunde begeben durften, jeder durfte eine Frage stellen und war auch nur 30 Minuten lang oder sowas. Wir haben auf jeden Fall beides verlinkt. Einmal den langen Mission to Mars Interview-Talk und einmal die kleine Talkrunde mit den CEOs. Vielen Dank nochmal an Hagen Fisbeck, dass er das auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat, weil das zumindest die Talkrunde mit den CEOs gab es nicht offiziell. aber
was bei dem Talk, zumindest bei dem Mission to Mars Ding da hängen geblieben ist, dass Elon Musk dann auch auf der Gigafactory, also wenige Kilometer von hier, übernachtet hat. Das ging dann irgendwie um die ganze Welt und irgendwie das fand das jeder irgendwie sympathisch auch, dass er sich, obwohl er mehrere Billionen, Milliarden auf dem Konto hat, da nicht in ein großes, teures Hotel begibt, sondern einfach auf dem Tesla-Gelände schläft, weil er das Gefühl dafür bekommen habe, bekommen möchte. Ja. Und wie es da auf dem Gelände halt auch so ist irgendwie.
Fand ich
schon, hat was.
Sehr authentische Reaktion vom Moderator. So, also wir meinen schon die gleiche Gigafactory, dieses halbfertige Gebäude, was da in Grünheide steht. Ja, ja, also, ne, und dann, ja, wo schlafen Sie? Ja, dort in einem Konferenzraum.
Und alleine?
Genau, und alleine, genau.
Und das fand ich so sympathisch, wie er dann da gelacht hat, so in sich reingelacht hat, weil er dachte, ist das eine Einladung?
Ja, genau, ja.
Schön, ja. So fand ich das auch eine ganz angenehme, nette kleine Runde, ja.
Mein Lieber, ich sehe gerade, hier ergibt sich ja völlig natürlich, ja das auch, aber hier ergibt sich ja auch völlig natürlich dann der Segway rüber ins nächste Thema. Wenn wir schon mal in Grünheide sind, dann bleiben wir doch da, oder?
Ja, lass uns da bleiben. Da ist wieder einiges passiert die Woche. Wir haben tatsächlich weitere vorläufige Genehmigungen bekommen. Einmal für die Rodungsarbeiten. Am Montag kam die Genehmigung vom MLUK oder vom Landesumweltamt und heute kam dann tatsächlich noch eine vorläufige Genehmigung, um weitere Installationen oder überhaupt Installationen von Geräten für die Lackiererei vorzunehmen. Mhm. Einen Tag nachdem dann die Genehmigung eingegangen ist für die Rodungen, ist dann auch tatsächlich gestern die ersten Bäume auch gefällt worden. Man konnte das ganz gut beobachten aus unterschiedlichen Ecken. Wir sind da ja so ein bisschen eingeschränkt mittlerweile, weil das ganze Baugelände erweitert wurde, also der Zaun ist jetzt noch weiter um das Gelände rumgezogen worden, sodass wir gar nicht mehr richtig rankommen, traurigerweise, aber gut, ist ja auch klar, wenn die dann da jetzt anfangen zu roden, dann ist das natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, an die Leute da denken müssen. Und ja, Tobi und ich waren dann am Dienstag noch unterwegs und haben einen ganz guten Spot gesucht für eine nördliche Aufnahme und haben auch einen ganz guten gefunden. Und da ist er natürlich mit seiner Drohne, die mehrfachen Zoom hat, wesentlich besser dran als ich mit meiner einfachen Drohne.
Du musst für einen zweifachen Zoom also doppelt so nah ranfliegen.
Richtig, und das darf ich halt auch nicht. Ne? Also von wo aus wir starten, das ist nördlich der Bahngleise, die darf man natürlich überhaupt nicht überfliegen und man muss auch 100 Meter Abstand halten und daran halten wir uns auch. Ja, und morgen Nachmittag werde ich dann nochmal hin, dann habe ich sowieso für Next Move nochmal eine Aufnahme, die mache ich ja mal alle 3 Wochen jetzt und werde ich mal sehen, was ich dann nochmal für neue Fotos schießen kann. Genau, das ist so der Stand. 82,8 Hektar sind das jetzt, die weiter gerodet werden, 90 sind es jetzt gerodet, also das Doppelte, was jetzt gerodet ist, wird nochmal da eingekürzt, sodass dann dort Leitungen verlegt werden können und auch Storage Areas freigemacht werden können, also Lagerstätten.
Da möchte ich nochmal kurz einklinken. Das war auch ein Punkt, fällt mir jetzt gerade ein, den Elon in dem Talk gemacht hat, den ich gehört habe, als es darum ging, dass jetzt ja die vorläufige Genehmigung erteilt wurde und jetzt eben weiter gerodet werden kann. Da hat Elon nochmal unmissverständlich den Punkt gemacht, dass es im Grunde eine, er hat es so schön genannt, eine Cardboard Factory, also eine Kartonfabrik war, die da stand, dass das eben Nutzwald war und kein besonders wertvoller Mischwald. Und da können wir gleich nochmal vielleicht drauf kurz kommen, dass wir jetzt auch zwei schöne Audiobeiträge vielleicht nochmal verlinken können, wo es halt nochmal darum geht, dass ja auch die Bäume, die jetzt da gefällt wurden, wieder aufgeforstet werden und zwar nicht nur einfach in gleicher Form, sondern dann wirklich auch als Mischwald. Nochmal so als kleinen Disclaimer.
Ja, richtig. Und du sprachst jetzt wahrscheinlich auf den vom Sonntag von dem Talk an.
Ja, genau.
Ah ja, genau.
Noch ein Talk.
Richtig.
Was für ein Talk war das? Vielleicht gehen wir da nochmal kurz drauf ein.
Ja, am Sonntag war der Talk vom Inforadio, RBB Inforadio. Die haben das Format Das Forum. Da besprechen sie in regelmäßigen Abständen mit unterschiedlichen Leuten bestimmte Themen. Und jetzt am Sonntag war das Thema Giga Berlin dran. Und da war tatsächlich ich auch zugegen, der Herr Steinbach, der Wirtschaftsminister, Wirtschafts- und Energieminister, dann ein Reporter, Journalist vom RBB, dem ich auch des Öfteren schon gesprochen habe in der Vergangenheit, dem Herrn Barnsdorf und Frau Schröder vom Naturschutzbund, die Vorsitzende des Landes Brandenburgs, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall vom NABU, genau. Und das war eine sehr sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema und jeder konnte mal so ein bisschen aus seiner Sicht erzählen. Ich konnte ein bisschen was, wenn auch nicht viel, vom Verein erzählen, den wir gegründet haben. Und ja, vom Grüne Heide Netzwerk. Und es war aber eine angenehme Unterhaltung und Herr Steinbach hat einige interessante, wenn auch nicht viele Informationen, also wenn auch nicht viele neue Informationen geben können.
Genau das wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich, finde ich, so das Allerspannendste gewesen an der ganzen Sache für mich. Und zwar, dass wir uns in der Pre-Show ja drüber unterhalten hatten und so unterschiedliche Perspektiven auf diesen Radiobeitrag hatten. du sagtest, ja, also im Grunde ist ja jetzt nicht viel Neues bei rumgekommen und alles im Grunde nochmal so eine lauwarm aufgewärmt von den Sachen, die wir schon kennen. Wohingegen ich sagen muss, ich habe Herrn Steinbach bisher noch nicht so recht im Interview erlebt und habe auch noch nicht viel Beiträge in die Richtung gehend, jetzt Auseinandersetzungen zum Beispiel des Landes mit dieser ganzen Thematik gehört und fand es dadurch, vielleicht auch einfach dadurch, dass es ein fürs Radio produzierter Beitrag war, sehr gut zugänglich. Und sei jedem nahegelegt. Ich glaube, der ist auch so Podcast-Folgen länger, also so 40, 45 Minuten oder was hat der, ne?
Ja, 45 Minuten.
Genau.
Fast eine Stunde.
Okay. Und insofern sei jedem nahegelegt. Man findet den einfach unter dem Link. Ich habe probiert, man kann den sogar abspielen, wenn das Smartphone gesperrt ist. Dann kann man den einfach in diesem Webplayer da abspielen lassen. Und ist eigentlich ein schöner Einstieg so in diese Thematik wieder. Ja, Herr Steinbach involviert ist und wie auch die, das fand ich eigentlich sehr schön immer, das war für mich das Spannendste, wie so überhaupt die Schnittstelle aussieht zwischen Tesla und den anderen Stakeholdern in dieser Runde. Na, also wie interagiert Herr Steinbach mit den mit Tesla, wie ist das mit dem NABU, welchen Zugang hatte oder hat der zu Tesla und sowas alles. Also das war so für mich so das Interessanteste in dem Beitrag.
Ja, und da kann man auch von ausgehen, dass da auch sehr viel hinter den Kulissen passiert, wovon wir gar nicht so mitbekommen. Also da ist ein ständiges Hin- und Herschieben von Informationen und neuen Anträgen und wieder zurückziehen von Anträgen und nochmal dran arbeiten, damit das juristisch fest ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, echt auch eine große Arbeit, die sie da verrichten und die meisten kriegen davon auch gar nicht so viel mit. Zumindest ist das so mein Eindruck. Ne?
Das glaube ich auch. Vor allem auch, dass dann wirklich nochmal klargestellt wurde, nein, die Gewaltenteilung besteht nach wie vor. Ne? Also wir übergehen jetzt hier nicht irgendwelche Rechtsgrundlagen oder was auch immer, sondern ich als Minister habe keinen Einfluss darauf, was jetzt hier irgendwie eine Wasserschutzbehörde oder sowas macht. Ich muss da genauso abwarten wie Tesla. Ne? Und wenn das negativ zurückkommt, dann muss man sich zurück an den Tisch setzen und das dann neu bewerten irgendwie. Ne? Also insofern durchaus hörenswert, bevor wir jetzt den gesamten Beitrag spoilern. hört gern mal in diese Inforadio-Folge rein.
Ja.
Zum Abschluss vielleicht noch aus dem Bereich E-Mobilität. Wie sind wir drauf gekommen? Es ging in der Pre-Show nochmal darum, ich erzählte von... ich erzählte von einer Serie, die ich auf Apple TV Plus gefunden habe. Leider ist die exklusiv, sei aber jedem, der Zugriff darauf hat, wärmstens ans Herz gelegt. Und zwar zusammen mit Ewan McGregor, der ein oder anderen wird das vielleicht was sagen. Das ist der liebe Schauspieler von Obi-Wan Kenobi in der neuen Trilogie. Long Way Up, und zwar geht es um eine, ja, eigentlich nicht so richtig mein Thema, aber eine Motorradtour von südlichste Spitze Südamerikas bis nach Los Angeles, und die Begleitfahrzeuge dieser Tour sind Nikola-Fahrzeuge und ja, da hat, ach Nikola, jetzt lese ich ja aus dem Pad ab, nein, es sind Rivian-Fahrzeuge. Genau, die Motorräder sind elektrische Harleys und die Begleitfahrzeuge sind Rivian R1Ts, Prototypen. Und so sind wir drauf gekommen, welche Elektroautohersteller möglicherweise eigentlich so marktwirtschaftlich am Leben bleiben können und überhaupt eine Chance haben. Und wir müssen sagen, Nikola ist es nicht.
Richtig, ja. Ich hatte nämlich dann Silas erklärt oder kurz gesagt, dass Nikola oder GM aus dem Deal mit Nikola ausgestiegen ist,
ja.
Die da jetzt doch keine Kooperation eingehen und da ist Silas aus allen Wolken gefallen, weil er das noch nicht gehört hat. Und ja, das scheint doch jetzt für Nikola auch nicht mehr ganz so einfach zu sein, da auf dem Markt sich etablieren zu können. Das schien es ja jetzt in der Vergangenheit zumindest für mich. Jetzt auch nicht unbedingt so, einfach weil ich mit dem, jetzt habe ich den Namen vergessen von ihm, mit dem Chef,
Trevor Milton,
da auch nie irgendwie warm geworden bin, weil ich das immer eher als eine unangenehme Person empfunden habe, zumindest habe ich ihn ja auch noch nicht so oft gesehen, aber immer wenn ich ihn gesehen habe, war das immer irgendwie ein bisschen komisch.
Ja.
Und ja. Was jetzt dazu geführt hat, dass GM da ausgestiegen ist, kann ich auch gar nicht genau sagen, aber das wird wahrscheinlich auch was mit Trevor Milton zu tun haben,
ja.
Der dann da auch irgendwie rausgekickt wurde oder sich selbst, wurde rausgekickt, ne?
Ja.
Oder hat er sich selbst entlassen sozusagen?
Ich denke, es war irgendwie eine Mischung von beidem, aber Milton war auf jeden Fall dann irgendwann raus, ja. Die Zeit nehmen wir uns noch, die haben wir tatsächlich auch noch kurz zur Einordnung. Nikola waren die, die den Nikola One, einen brennstoffzellenbetriebenen Sattelschlepper entwickeln wollten. Ich wollte gerade sagen, entwickelt haben. Der erste große Knick im Unternehmensprofil und in der Aktie hatte es gegeben, als sich herausstellt, dass das Promotion-Video, mit dem der Nikola One beworben wurde, insofern getürkt wurde, dass der LKW nicht aus eigener Kraft gefahren ist, sondern einen Berg hinuntergerollt ist. Und am Ende einfach das Video so geschnitten wurde, dass man von dem Berg nicht mehr viel gesehen hat. Und das war dann eben die Promo für den Nikola One. Keine sonderlich gute Werbung, wenn das Fahrzeug nicht aus eigener Kraft fährt. Hinzu kam, dass seitdem nichts passiert ist. Es gab keine Prototypen, vom Semi, von Tesla hat man ja auch lange jetzt nichts operativ gehört, aber es gibt zumindest Prototypen, die man auch fahren sieht. Und all das ist irgendwie bei Rivian ausgeblieben und ich dachte dann immer noch, ja gut, aber zumindest kooperieren sie mit GM und selbst wenn Nikola mit den Bestrebungen, die sie hatten, den Bach runtergeht, was zu dem Zeitpunkt schon wahrscheinlich war, dann hat zumindest GM eine Marke. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann jetzt auch der Grund war, das Ganze abzustoßen, letztlich dann auch vielleicht war, dass die Marke nicht mehr positiv konnotiert ist.
Die ganzen armen Leute, die darin investiert sind, die verlieren jetzt recht viel Geld. Ja. Zeigt dann halt auch mal, dass sowas auch anders laufen kann. Ne?
Ja.
Ich meine, man hat aber auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht viel mit Nikola auseinandergesetzt, weil es mir relativ früh auch schon irgendwie unsympathisch war, wahrscheinlich einfach durch Trevor Milton, aber man hat halt auch nicht viel gesehen. Es wurden dann irgendwie Fabriken angekündigt und es gab überhaupt keine Bauaktivitäten, so wie das vielleicht jetzt bei Tesla gesehen wurde das sind dann für mich dann schon mal relativ schnelle Warnzeichen.
Das stimmt. Ja. Nun gut, meine Lieben, mit Blick auf die Uhr würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Ständchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik. In diesem Sinne, mein Lieber, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. wir werden dann vielleicht mal berichten von unserer kleinen Cortex-Party und vielleicht auch mal nennen, welche Podcasts damit von der Partie waren. Weil ich denke, das könnte für den einen oder anderen interessant sein. Unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich entsprechend einen schönen Start ins Wochenende.
Ja, und einen schönen 15 Kilometer Start ins All.
Oh ja, hoffen wir doch mal, ne?
Ja, dass da alles gut geht.
Genau.
Ja. Dass wir dann, was, wie meinte Elon Musk, dass er in 2 Jahren dann auch schon die ersten Raketen zum Mars schicken kann?
Ja, wäre was.
Wenn alles gut läuft.
Wir warten ab, ob es Elon-Time ist oder nicht.
Ja, ja, ja.
In diesem Sinne, meine Lieben. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.